Gesundheit, Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit. Tipps zum Thema. Gesund und glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und willkommen in einer neuen Ära der Medizin. Das kann man über die heutige Folge schon mal sagen. Wir tauchen nämlich ein in das Thema Genetik und stellen uns dabei die Fragen, was können Gentests? Inwieweit mischt die eigene Genetik tatsächlich mit, wenn es um Gesundheit, aber auch um Krankheiten geht? Und ist am Ende die Epigenetik nicht viel mehr der Schlüssel zu einem langen und vor allem gesunden Leben? Mein heutiger Gast ist seit 2011 als Hämatologe, Onkologe und Internist tätig, mit Schwerpunkt auf Stoffwechselerkrankungen, Sportmedizin und Genetik. Und vor mittlerweile 10 Jahren hat er vor den Toren Wiens ein Zentrum für personalisierte Medizin gegründet. Ich freue mich sehr, dass er uns durch diese spannende Folge begleiten wird. Herzlich willkommen, Dozent Dr. Stefan Wörer.
Hallo Kathi, vielen Dank für die Einladung.
2015 hast du Permedio gegründet, bestehend aus einer Gruppenpraxis für innere Medizin, einem medizinischen Trainingszentrum und einem Labor für genetische und epigenetische Analysen.
Richtig.
Heute werfen wir also einen genaueren Blick auf unsere Genetik. Was bietet Permedio in diesem Bereich so alles an?
Wir machen in erster Linie genetische Diagnostik basierend auf sogenannten Microarray-Analysen. Das ist, kann man sich vorstellen, dass das gesamte Genom analysiert wird und basierend auf diesen Daten haben wir unterschiedliche Services. Eins unserer ersten Services war der sogenannte Medikamente-Check. Das ist ein pharmakogenetischer Test. Da kann überprüft werden, ob Medikamente gut verträglich sind, ob Nebenwirkungen zu erwarten sind und wie sie wirken. An zweiter Stelle sind die sogenannten polygenetischen Risikofaktoren für bestimmte Volkskrankheiten. Und an dritter Stelle haben wir die sogenannten Lifestyle-Tests, die eher ein bisschen von der Medizin weggehen und mehr in den Lebensstil gehen. Und das vierte Service, das wir anbieten, sind epigenetische Tests, vor allem das epigenetische Alter nach Steve Horvath.
Muss sich derjenige, der jetzt sagt, okay, ich möchte einen Gentest machen, irgendwie darauf vorbereiten oder muss ich was beachten, bevor ich einen Test bei euch machen möchte?
Grundsätzlich von den Proben, die wir brauchen, ist für die genetischen Tests ist eine Speichelprobe ausreichend. Ideal wäre natürlich Blut, weil da mehr DNA rauskommt, aber Speichel funktioniert auch. Das ist ein Spucktest. Für die epigenetischen Testungen brauchen wir ein Blut, weil das ist einfach so, die großen Studien sind mit Blut gemacht worden, dass man es besser vergleichen kann. Zu deiner zweiten Frage, wie soll man sich darauf vorbereiten, ist es ganz wichtig, dass man sich informiert, was will ich überhaupt wissen von diesem Gentest. Man sollte eigentlich nicht blind alles bestellen und alles ankreuzen, was möglich ist. Es kommen sehr viele Befunde auf einem zu und deswegen im Vorfeld informieren, erkundigen, was möchte ich überhaupt von diesem Gentest haben? Geht es da um Risiko? Nehme ich Medikamente? Möchte ich meinen Lebensstil ändern? Dann bekommt man auch einen spezifischen Test dazu, mit dem man auch wirklich was anfangen kann.
Man braucht definitiv auch, um so etwas zu machen, ein bisschen Mut, weil man lässt sich da gesundheitlich schon ganz schön in die Karten schauen. Aber zu der Frage, sind Gentests mehr Fluch oder doch Segen, kommen wir später noch, weil das ist schon eine spannende Überlegung auch. Jetzt schauen wir uns einmal die unterschiedlichen Analysen an, zum Beispiel bei diesen Permedio-Lifestyle-Analysen. Welche genetischen Informationen werden mit Hilfe des Tests da erfasst? Was erfährt man da?
Also von der Genetik selbst wird da mehr oder weniger eine gesamte Genomanalyse gemacht. Was wir uns aber primär anschauen oder die Befunde, die am häufigsten angefordert werden, das ist Diät und Ernährung. Das heißt, welche Nahrung passt am besten zu mir? Vertrage ich Kohlenhydrate besser oder schlechter? Eiweiße, Fette und so weiter? Braucht man mehr Mineralstoffe, Eisen zum Beispiel, Magnesium und so weiter? Das ist ganz interessant. Das habe ich selbst auch nicht gewusst, dass tatsächlich die Ernährung sehr individuell abhängt, wie man darauf anspricht. Der eine nimmt zu, der andere, bei dem passt das perfekt. Und das kann man da ausfindig machen. Auch unter anderem den Grundumsatz. Es gibt manche Leute, die verbrauchen einfach mehr Kalorien pro Tag, auch wenn sie die gleichen Tätigkeiten absolvieren.
Ich bin so ein Typ.
Perfekt.
Ich stehe in der Früh auf und habe schon viel verbrannt.
Spitze, also dann ist das positiv für dich, ja. Dann neigst du nicht zu Übergewicht. Bei anderen, obwohl die Schilddrüse in Ordnung ist und auch die sonstigen Hormone jetzt keine Auffälligkeiten zeigen, aber die neigen zu Übergewicht. Und die sagen mir das auch immer wieder. In der Vergangenheit habe ich immer gedacht, naja, wahrscheinlich werden es dann doch mehr essen oder sich weniger bewegen. seitdem wir die genetischen Tests anbieten, sehe ich immer wieder, da ist doch noch mehr dahinter und das ist wirklich sehr auffällig.
Diät und Ernährung, dann haben wir aber auch noch ganz viele andere Punkte, die ihr euch anschaut. Fitness, mentale Gesundheit, Schlaf, Darmgesundheit, was ist da noch dabei?
Also Fitness, du hast es angesprochen, ist ein zweites großes Thema, dass die Leute wissen wollen, wie soll ich trainieren, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Es ist auch dabei die Anfälligkeit für Gelenkserkrankungen, Kreuzbandrisse, Achillessehnenverletzungen und so weiter. Ob ich jetzt ein Ausdauersportler bin, ein Kraftsportler oder ein Schnelligkeitssportler, wie schnell ich mich regeneriere, das heißt, wie erhole ich mich. Da kann man auch die Trainingsdichte etwas steuern. Manche Leute brauchen ein bisschen mehr Pause dazwischen, um einen Formaufbau zu erreichen. Manche Leute können täglich trainieren oder mehrmals täglich, regenerieren sehr rasch und haben dadurch natürlich einen schnelleren Aufbau. Also Fitness ist ein zweites großes Thema. Das dritte ist der Stoffwechsel. Das vierte ist, du hast das angesprochen, die Persönlichkeitsfaktoren, die ja. Big Five spielen eine Rolle.
Da wird zum Beispiel auch analysiert, wie meine Genetik zum Thema Glück steht. Mhm. Also bin ich genetisch veranlagt, glücklicher zu sein oder leichter glücklich zu sein? Wie geht das?
Das basiert in Wirklichkeit auf amerikanischen Daten. Der Barack Obama hat mit einer Health Initiative, also Gesundheitsinitiative, ich glaube 2015 war das, hat er ins Leben gerufen und hat das Genom von 1 Million Amerikaner sequenzieren lassen. Und diese 1 Million Amerikaner haben dann viele Fragebögen ausgefüllt. Ja, Fragebögen zu Glück, zur Persönlichkeit, zu bestimmten Erkrankungen. Und man hat das dann, das Ergebnis der Fragebögen, in Verbindung gebracht mit der Genomsequenzierung. Das nennt sich GWAS-Analyse, wissenschaftlich gesagt. Das heißt, man schaut zuerst einmal, wie die Gene ausschauen, schaut dann, wie das Leben dieser Patienten aussieht und bringt es in Verknüpfung. Und da hat man gesehen, dass es eine Gruppe gibt, die ist besonders glücklich und welche Gene dann involviert sind. Und dann gibt es auch eine Gruppe, die eher zu Depressionen neigen und schaut sich da an, welche Gene involviert sind. Also das ist ein bisschen ein anderer Ansatz, als den wir früher gehabt haben in der Wissenschaft. Wir schauen zuerst, wir bilden Gruppen anhand des klinischen Erscheinungsbildes und schauen dann auf die Gene, die eine Rolle spielen.
Und bei den Big Five sind noch andere Punkte dabei, nicht nur Glück, sondern?
Der Neurotizismus ist unter anderem eins, das heißt, wie ich mit Kritik umgehe, das heißt, da bin ich selbstsicher und kann mit Kritik gut umgehen, oder eher ein unsicherer Typ, der auf Kritik eher schlecht reagiert. Das ist eins der Faktoren, die sich wirklich schwer verändern lassen, der Neurotizismus. Mhm. Es ist generell auch dabei, neue Dinge zu erfahren. Das heißt, bin ich ein neugieriger Mensch?
Risikobereit auch
vielleicht. Risikobereitschaft ist dabei, ganz genau.
Wenn ich jetzt bei euch eine Permedia-Lifestyle-Analyse mache, werden dabei 83 Millionen meiner genetischen Varianten analysiert. Das ist eine Menge. Mhm. Zu den Auswertungen gibt es dann auch immer Empfehlungen, das finde ich ganz, ganz toll, die einem helfen, das eigene Potenzial voll auszuschöpfen. Wie detailliert sind die Empfehlungen und kann man die auch als Laie auslesen und umsetzen?
Grundsätzlich sind diese Reports so konzipiert, dass man schon als Laie die auslesen kann. Wo wir aber immer wieder so ein bisschen Probleme haben, es kommt extrem viel Information raus und die Leute verlieren ein bisschen die Faden, was ist eigentlich wichtig. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr unter diesem Motto. Und da hat sich schon gezeigt, dass dann auch eine genetische Beratung eigentlich sinnvoll ist, um gewisse Ergebnisse in Perspektive zu setzen. Das heißt, wenn man jetzt sehr beunruhigt ist, weil ein bestimmtes Risiko rauskommt, dass man darüber spricht und sagt, ist es überhaupt relevant für einen oder nicht. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, man kann Sinn daraus schon ablesen aus diesen Reports und es ist für Laien gedacht, aber aufgrund der vielen Informationen kann es mitunter schwierig sein, das einzuordnen.
Zu welchem Arzt gehe ich dann eigentlich mit diesen Reports?
Das ist eine gute Frage. Also in Wirklichkeit haben wir dann noch ein Vakuum in Österreich. In Amerika gibt es bereits eigene Ausbildungen, sogenannten Genetic Counselors, das heißt genetische Berater sind das. Ein eigenes Studium, die sich solche Befunde anschauen und dann die Patienten weiter verteilen. Das heißt, sie gehen dann bitte zum Internist, zum Neurologen oder zur Ernährungsberatung oder zum Sportwissenschaftler und so weiter. Wir wollen ja nicht, dass das alles bei einem Arzt landet auf einem Tisch, sondern dass man da wirklich halt sinnhaft zuweist. Das heißt, wir wollen, dass die Ernährungsmediziner bessere Arbeit leisten können. Also es ist für die eine Hilfestellung, um die Sportwissenschaftler einen besseren Trainingsplan zusammenstellen und die Internisten vielleicht mit der Statintherapie besser umgehen können. Also es ist ein Hilfsmittel. Es soll nicht all diese Leute ersetzen. Es soll all diesen Leuten die Möglichkeit geben, bessere Arbeit zu leisten.
Ihr hört Gesund und Glücklich, den Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.
Mittels Genanalyse erfährt man unter anderem auch, wie hoch das individuelle Risiko für gewisse Erkrankungen ist. Da sind wir dann auch schon bei diesen polygenetischen Risikofaktoren, die du vorher angesprochen hast. Was ist jetzt genau damit gemeint und was schaut ihr euch da zum Beispiel an?
Man muss dazu sagen, polygenetische Risikofaktoren besagt schon der Name, dass wir da sehr viele Gene anschauen. Manche dieser Gene wirken sich positiv aus, manche negativ. Das steht im Gegensatz zu den sogenannten monogenetischen Erkrankungen, wie zum Beispiel der erbliche Brustkrebs. Da ist ein Gen verändert, eine Mutation. Bei den polygenetischen sind ganz viele tausende Gene werden da in Betracht gezogen. Und da sind die meisten Volkskrankheiten darunter bei den polygenetischen Risikofaktoren. Von den Krebserkrankungen haben wir Brustkrebs, Dickdarmkrebs, Prostatakrebs, die drei häufigsten Krebsarten. Es ist dabei Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko, Vorhofflimmern, erhöhter Blutdruck, die Blutfette, Zusammensetzung und auch das Alzheimer-Risiko, wenn ich das wissen möchte.
Und die sind nicht so wie die Lifestyle-Analysen. Die sind nämlich richtig ernst zu nehmen, oder? Diese polygenetischen, diese Berichte.
Korrekt. Polygenetischer Risikobericht ist ein medizinischer Test, ein zertifizierter medizinischer Test, die durch viele Studien abgesichert sind. Und wenn da ein Ergebnis signifikant auffällig ist, dann hat das für mich Konsequenzen, nämlich dass bestimmte Untersuchungen machen sollte oder auch meinen Lebensstil ändern, wenn ich in einem dieser Bereiche ein hohes Risiko habe.
Genau, dann gehe ich sehr wohl dann zu meinem Arzt des Vertrauens und sage, das ist aufgetaucht, der schickt mich dann im besten Fall weiter zum Spezialisten.
Genau, oder behandelt das selbst, aber es macht ein bisschen darauf aufmerksam, wo meine Schwachstellen sind und das sind schon Befunde, wo man darauf reagieren sollte. Bei den Lifestyle-Analysen, man kann das so sehen, das ist ganz interessant, good to know. Es ist aber auch noch ein bisschen eine Spielerei, wenn ich das so lapidar sagen darf, bei den polygenetischen Risikofaktoren. Das ist doch gewichtiger, da ist mehr Evidenz dahinter und da sollte man wirklich was machen. Natürlich steht es jedem frei, ob ich das jetzt mache oder nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich ein hohes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall habe, dann ist das für mich schon ein größerer Motivator, vielleicht mit dem Rauchen aufzuhören, Pfunde zu verlieren oder die Ernährung umzustellen.
Du hast die monogenetischen Risikofaktoren angesprochen, die wertet ihr nicht aus, aber bis auf das Brustkrebsgen, was gibt es denn da sonst noch?
Es gibt ganz viele monogenetische Erkrankungen, die sehr selten sind. Das ist das Merkmal dieser monogenetischen Erkrankungen. Das heißt, weit unter 5% Häufigkeit. Und wenn man so einen genetischen Defekt hat, spricht man von einer Mutation. Also Mutation ist immer krankhaft. Was wir machen, beruht auf SNPs oder SNPs, Single Nucleotide Polymorphismus. Das heißt, es sind andersartige Gene, zum Beispiel die Haarfarbe, die Augenfarbe, Körpergröße und so weiter. Das wird durch die SNPs bestimmt. Da gibt es kein krankhaft oder nicht krankhaft. Also hier geht es um Risiko-Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Bei den monogenetischen sind alle krankhaft, sogenannte Mutationen, zum Beispiel die zystische Fibrose, Tay-Sachs-Erkrankung, vererbliche Brust- und Eierstockkrebs und noch viele andere. Das sind aber Erkrankungen. Wenn da ein genetischer Test positiv ist, ist das auch gleichzeitig die Diagnose. Das fällt unter das Gentechnikgesetz. Das heißt, man braucht vorher, bevor man diesen Test macht, eine konkrete Aufklärung über die Methode und vor allem, was das dann für Konsequenz und Relevanz hat für den einzelnen Patient. Dann macht man den Test, dann bespricht man dieses Ergebnis und dann folgt die Konsequenz. Also die Dinge, die wir machen, die polygenetischen, bedürfen nicht dem Gentechnikgesetz, die fallen dann nichts drunter, weil wir keine Diagnosen stellen, sondern einen Risikofaktor, eine Wahrscheinlichkeit berechnen.
Tipps zum Thema Gesundheit.
Noch etwas wirklich Spannendes bietet ihr an, und zwar den Medikamente-Check. Den hast du auch ganz zu Beginn erwähnt. Erzähl bitte mal, was da genau gemeint ist. Ich finde ja, das sollte jeder machen. Ich finde, das sollte man, wenn ein Kind auf die Welt kommt, zack, Medikamente-Check, weil man spart sich so viel und kann so viel.
Ja, sehe ich genauso. Und ich bin sicher, wir werden das noch miterleben, dass das einmal jedes Baby bekommt. So eine pharmakogenetische Analyse heißt das. Es ist in Wirklichkeit ein sehr alter Begriff, den es seit den 60er Jahren, 1960 gibt. Besagt so viel, dass ein Medikament abhängig von unseren Genen entweder gut oder schlecht vertragen wird oder gut oder schlecht wirkt. Also Wirkung und Nebenwirkungen spielen da eine große Rolle. Wir wissen alle, dass ein und dasselbe Medikament bei einem Menschen super funktioniert und beim anderen überhaupt nicht. Und das kann man sehr gut mittlerweile schon durch genetische Untersuchungen vorhersagen. Wir haben da auch eine Online-Plattform entwickelt, die dann eben auf den eigenen Genen basiert. Man gibt ein Medikament ein, bekommt dann eine Empfehlung mittels des Ampelsystems, das heißt grünes Licht, alles gut, gelbes Licht, Vorsicht, rotes Licht, Gefahr, da müsste etwas geändert werden. Es gibt dann noch eine ganz konkrete Handlungsempfehlung, das heißt, das Medikament entweder ändern, die Dosis reduzieren oder steigern eben, falls ich ein schlechteres Ansprechen darauf habe. Und das ist etwas, was wirklich sehr hilfreich ist, was wir auch immer wieder gesehen haben, dass da auch Dinge dabei sind, die relevant sind, auch wenn ich jetzt derzeit keine Medikamente einnehme. Es gibt immer wieder Narkose-Zwischenfälle, die maligne Hyperthermie zum Beispiel nach einer Narkose während einer Operation, die lebensgefährlich sein kann, oder auch Pseudocholin-Esterase-Mangel, kompliziertes Wort, aber das sind, da reagieren Leute mit einem Atemdepression oder Atemstillstand, was zum Beispiel bei einer Lokalanästhesie vorkommen kann. Das heißt, es kommt immer wieder vor, dass Leute zum Zahnarzt gehen, das ist Gott sei Dank sehr selten, werden ordentlich eingespritzt mit einem Lokalanästhetikum, der Zahn ist entzündet, das ist sehr stark durchblutet, es kommt was ins System und auf einmal haben die einen Atemstillstand, so einen Notfall. Das heißt, auch wenn ich keine Medikamente nehme, komme ich im Laufe meines Lebens sehr wahrscheinlich in Situationen, wo das relevant für mich sein könnte.
Und das Tolle ist, wenn man sagt, ich brauche es jetzt mal 2-3 Jahre nicht, kann man das sowas wie stilllegen und dann auch wieder aktivieren.
Ja, vollkommen richtig. Also die Idee dahinter ist, also wenn man diesen Service kauft, dann ist ein Jahr-Abo automatisch dabei. Wenn man es jetzt nicht mehr verlängert, dann wird das auslaufen. Das heißt, man kann diese Daten nicht mehr zugreifen. Wenn ich sage, ich möchte das permanent nutzen, wäre das 45 Euro pro Jahr. Warum 45 Euro pro Jahr? Wenn der Gentest schon gemacht worden ist, diese Datenbank wird regelmäßig aktualisiert. Das heißt, es kommen immer wieder neue Medikamente hinein, neue wissenschaftliche Informationen, Studieninformationen. Das heißt, die Empfehlungen können sich auch im Laufe der Zeit ändern. Das ist einfach der Gang der Wissenschaft.
Wie lange dauert es, bis ich nach Blut- oder Speichelabgabe all diese Ergebnisse von meinen Tests bekomme?
Circa 4 Wochen. Okay. Ab und zu, wenn irgendwie Urlaubszeit dazwischen ist, kann es schon einmal 6 Wochen dauern.
Und wenn man das jetzt alles hört, dann bin ich überzeugt, dann teilt sich die Hörerschaft wahrscheinlich in 2 Lager. Die einen sagen, ich möchte das bitte alles haben und zwar sofort. Und die anderen sagen, bin ich blöd? Warum sollte ich mir Dinge anschauen, die ich vielleicht haben könnte? Das will ich nicht. Also Fluch oder Segen, sage ich ein bisschen, so ein Gentest. Wie siehst du das?
Du hast absolut recht. Also das hängt doch natürlich sehr von der Persönlichkeit ab. Wenn ich jetzt eine ängstliche Persönlichkeit bin, ja, die ganz nervös wird, wenn in einem Laborbefund irgendetwas ein roter Stern ist oder irgendwas fett markiert und ich kann deswegen nicht mehr schlafen, dann sollte man sich das wirklich überlegen, ob dieser Gentest gemacht werden soll. Wenn ich einer bin, der sagt, ich möchte 100%ige Sicherheit, dass mit diesen Daten nicht irgendetwas passiert, dann kann ich diese Tests nicht machen. Also das sind einfach Tests, die meines Erachtens nach extrem viel Nutzen bringen, die ganz viel Sinn machen. Man muss sich das überlegen. Also für mich persönlich ist es so, ist es wichtiger, dass ich die richtigen Medikamente einnehme oder gewisse Risikofaktoren für Herzinfarkt, Schlaganfall, Prostatakrebs und so weiter weiß, dann kann ich mich konkret darauf vorbereiten, als jetzt die Fragestellung, was wäre, wenn jetzt die Krankenversicherung durch irgendwelchen Zufall Zugang zu diesen Daten bekäme. Ganz ehrlich, 100% sicher kann das alles nicht sein. Alles, was im Internet eingegeben wird, sei es jetzt Online-Banking und so weiter, ist niemals 100% sicher. Die sind sehr sicher. Es gibt ein Datenschutzgesetz, da sind wir natürlich drinnen. Wir machen das so sicher es nur möglich ist. Aber wenn ich das nicht will, ja, dann darf soll ich es nicht machen.
Genau so ist es. Aber prinzipiell sehe ich es eher als Segen, weil ich wäre darauf hingewiesen, dass ich da genetisch vielleicht nicht top dastehe, dann kann ich ja ganz viel machen. Denn es muss uns allen bewusst sein, dass die Genetik am Ende des Tages ja nicht alles ist. Da hat die Epigenetik, also unser Lebensstil, doch auch noch ein ganz schönes Stück mitzureden.
Absolut. Aber vielleicht, Kathi, wenn ich noch ganz kurz zurückkommen darf auf das Erste. Es ist ja das Longevity, also die Langlebigkeit, gerade ein Riesenthema. Und jeder versucht durch irgendwelche Aktivitäten, Eisbaden, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, sein Leben zu verlängern. Wir vergessen da aber ganz, die wenigsten Menschen sterben an Altersschwäche. Die meisten Menschen sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Stoffwechselerkrankungen. Und genau die können wir ja abfangen. Das heißt, wenn ich ein langes, gesundes Leben haben möchte, dann muss ich in erster Linie meine Krankheiten aussortieren, die man genannt hat. Und dann kann ich mich darum kümmern, 120 Jahre alt zu werden, wenn ich das will. Das ist das eine, zurückkommend auf die vorherige Frage. Das andere, die Epigenetik, die du angesprochen hast, ganz wichtig, das ist die zweite Seite von dem Ganzen. Genetik, das sind wie die Spielkarten, die man ausgeteilt bekommt bei unserer Geburt. Und die Epigenetik, das ist der Lebensstil. Man könnte das so sehen, wie ich jetzt mit diesen Karten umgehe, wie ich spiele. Und ein guter Kartenspieler kann auch mit einem schlechten Kartenset eine Partie gewinnen und so sehe ich es auch. Also epigenetische Veränderungen, das sind Veränderungen an unseren Genen, die durch unseren Lebensstil herbeigeführt werden. Wenn ich einen gesunden Lebensstil habe, kann ich auch negative Gene ausgleichen.
Was ist das beste Alter für so einen Gentest? Ist es mit 70 zu spät? Braucht man nicht mehr machen? Oder wie siehst du das?
Grundsätzlich diese Pharmakogenetik, also der Medikamententest, macht eigentlich schon Sinn als Kind. Mhm. Ja, weil wenn ein Kind operiert werden muss oder Narkosemittel bekommt, Lokalanästhesie, und ich habe das Pech, dass 1 zu 1 Million mein Kind dabei ist, kann es Probleme geben. Das heißt, dann wird es eigentlich schon seit der Geburt an Sinn machen. Sehr viele Dinge, was den Lebensstil betrifft, kann man jederzeit machen. Ich würde bei Kindern sehr vorsichtig sein, einfach weil das natürlich auch einen Einfluss nimmt. Ja? Also gewisse Neigungen zu vielleicht psychischen Störungen. Ja? Das kann schon Leute verändern im Sinne eines Nocebo-Effekts. Ja? Also wenn ich weiß, ich neige zur Depression.
Dann spüre ich es auch gleich.
Dann spüre ich es auch gleich. Oder ich neige zur Vergesslichkeit oder geistigen Abbau. Jedes Mal, wenn ich dann den Schlüssel nicht finde, mache ich mir Sorgen und sage, aha, jetzt geht's schon los. Also das sind Dinge, die sollte man sich gut überlegen. Grundsätzlich Sinn macht Medikamente-Check und polygenetischer Risikofaktor natürlich in Wirklichkeit der polygenetische Risikofaktor jenseits der 40, weil dann halt die Volkskrankheiten auftreten, vorher ist man relativ gesund.
Auf eurer Homepage www.permedia.at findet man noch mehr wichtige Infos zu euren Angeboten. Auch die wichtigsten Fragen werden dort nochmal ganz genau beantwortet. Ich habe den Kontakt, wie und wo man euch findet, in den Shownotes verlinkt. Und ihr habt meinen Hörerinnen auch verschiedene Codes zur Verfügung gestellt, mit denen man eure Produkte bzw. Analysen günstiger bestellen kann. Vielen Dank dafür. Das ist wirklich toll.
Gerne.
Bin überzeugt davon, dass da jetzt einige gleich auf eure Seite schauen und sich das anschauen und haben wollen. Lieber Stefan, mein Podcast heißt ja Gesund und Glücklich. Möchte ich von dir auch wissen, was machst du täglich, um gesund und glücklich zu bleiben? Gibt es da etwas?
Ja, grundsätzlich nichts Außergewöhnliches. Ich habe gewisse Ziele im Leben, die verfolge ich. Ich habe das große Glück, einer Arbeit nachzugehen, die mir Spaß macht, Freude bereitet, die mir immer wieder sehr viel gibt und wo ich mich entfalten kann. Das ist das eine Arbeitsaspekt. Das andere ist, ich habe auch das Glück, eine liebe Familie zu haben mit einer wunderbaren Frau und 2 hervorragenden Kindern. Natürlich, mein Vater lebt noch, meine Schwester. Das ist ganz, ganz toll. Und der dritte Aspekt, ich bin ein sportlich, liebe Sport und da finde ich ein bisschen meinen Ausgleich.
Jeder Mensch braucht eine andere Ernährung, eine andere Form der Bewegung, einen anderen Lebensstil, im Krankheitsfall andere Medikamente und Dosierungen. Die moderne Medizin hat es erkannt und liefert dazu jeden Tag neue bahnbrechende Forschungsergebnisse. Das sage nicht ich, das hast du gesagt, lieber Stefan. Du bietest mit deinem Unternehmen für personalisierte Medizin die Möglichkeit, einen Blick auf diese individuelle Genetik bzw. Epigenetik zu werfen. Wobei ich sagen muss, mit der Epigenetik, da haben wir uns ja heute auch gar nicht im Detail befasst. Da gibt es ja auch bei euch, wie gesagt, eine Epigenetik-Analyse. Hochspannend, aber das füllt eine ganze Folge. Da musst du wiederkommen.
Gerne.
Müssen wir unbedingt nochmal reden, denn wir wissen, dass die Genetik alleine nicht die ganze Geschichte ist. Unsere Gesundheit ist in den meisten Fällen eine Kombination aus Genetik, Lebensstil und Umweltfaktoren. Und das ist doch mehr als eine gute Nachricht, denn das bedeutet auch, dass wir unseren Lebensstil jederzeit ändern können und somit auch unser Risiko für Krankheiten senken können. Und das wollen wir ja, um in Zukunft gesund und glücklich zu bleiben. Lieber Stefan Wörer, das war wirklich spannend. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung, Kathi.
Die heutige Folge präsentierte Permedio, meine Welt der personalisierten Medizin.
Und ich sage danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren und für eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Und wir hören uns bereits nächste Woche wieder zu einem neuen spannenden Thema rund um unsere Gesundheit. Und bis dahin, bleibt gesund und glücklich.
Das war Gesund und Glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.